Dreimal Digital, der Podcast für digitale Macher. Mit Michael Artuk, Markus Diekmann und Stefan Hamann.
Moin, hallo und Servus bei Dreimal Digital. Heute wieder mal mit meinen Mitstreitern, dem charmanten Stefan Hamann, dem untriebigen Markus Diekmann und meiner Wenigkeit Michael Artuk. Heute zu Gast in unserem Podcast der Corbinian Scherer, Head of E-Commerce bei Drycorn, der coolen Klamottenmarke. Ja, Corbinian, stell dich doch mal kurz vor und erzähl doch mal vor allem, wie es euch so ergangen ist, weil wir haben natürlich einen Fokus immer am Anfang des Gesprächs so Richtung Corona. Da ist ja doch eine ganze Menge passiert. Ich glaube, da hast du auch einiges zu erzählen. Ja, leg mal los.
Erstmal vielen Dank für die Einladung. Freut mich wirklich sehr. Mein Name ist Corbinian Scherer. Ich bin Head of E-Commerce bei Drycorn. Bin seit knapp 2 Jahren mit dabei an Bord bei Drycorn. Drycorn ist eine deutsche mittelständische Modemarke. Uns gibt es seit 1996, also so ganz neuer Markt sind wir auch nicht. Und sind eigentlich eine ganz klassische Wholesale-Brand. Zu meinem Hintergrund nochmal vielleicht ein paar Worte. Ich habe eigentlich Mode- und Designmanagement studiert, also schon etwas mit Modefokus, war aber schon immer sehr auch technisch interessiert, analytisch interessiert. Und bin dann für ein deutsches Modelabel im Performance-Marketing quasi eingestiegen und habe mich von dort so Richtung E-Commerce weiterentwickelt und bin jetzt eben seit 2 Jahren bei Drycorn. Wir sind so ein ganz klassisches Wholesale-Brand eigentlich, das wirklich mit einem sehr starken Händlernetzwerk gewachsen ist. Das heißt, wir haben ein großes Netzwerk an Einzelhändlern, sowohl kleine Boutiquen, die dann Inhaber geführt sind, aber auch eben die großen Kaufhäuser wie in Peek und Cloppenburg oder Bräuninger oder auch in München beispielsweise Ludwig Beck oder Kohnen. Haben da also ein ganz, ganz großes Netzwerk an Händlern. Über die sind wir groß geworden. Die sind quasi das Rückgrat unserer Firma. In der Corona-Zeit kann man sich jetzt natürlich vorstellen, dass es denen nicht ganz so gut ging, ganz vielen. Die hatten alle geschlossen. Viele waren nicht darauf vorbereitet, ihre Waren irgendwie zu verkaufen, wenn die Ladentüren nicht geöffnet sind. Da hat sich natürlich sehr viel getan mit Zalando Connected Retail zum Beispiel. Aber insgesamt konnten die natürlich die Zeit, die sie geschlossen hatten, nicht voll kompensieren. Und das hat sehr vielen von unseren Händlern auch wehgetan. Und es hat auch bei uns dazu geführt, dass sich ein paar Veränderungsprozesse, die sowieso schon im Gange waren, sich quasi nochmal deutlich beschleunigt haben.
Nämlich?
Besonders unser eigener E-Commerce-Bereich hat sich enorm verstärkt. Wir waren da ohnehin auf einem guten Wachstumskurs. Aber durch Corona hat sich das nochmal ganz deutlich erhöht. Und wir haben dann eher das Problem gehabt, tatsächlich die Warenverfügbarkeit erstmal so schnell zu gewährleisten und die Ware zum richtigen Zeitpunkt in die richtigen Kanäle zu bekommen. Gutes Beispiel ist vielleicht direkt am Anfang, als diese ganze Geschichte mit den Masken aufkam, waren wir einer der ersten im deutschen Markt, die solche Masken angeboten haben, weil wir sehr viel in Europa auch sourcen, hatten wir da sehr kurze Transportwege für solche Masken. Ein wirklich komplexes Produkt ist es ja nicht. Das heißt also, gemacht ist es eigentlich sehr schnell. Man muss es bloß eben auch schnell sourcen können. Besonders in dieser Anfangs-Corona-Zeit waren ja die ganzen Transportkosten enorm hoch. Das heißt, irgendwas einfliegen konnte man nicht. Das heißt, wir hatten einen deutlichen Vorteil durch unser europäisches Produktionsnetzwerk quasi und konnten sehr schnell Masken anbieten, deutlich mehr als wir, mit deutlich mehr Nachfrage, als wir eigentlich ursprünglich geplant hatten da irgendwie und wurden da überrannt, so dass unser Shop auch teilweise gar nicht standgehalten hat. Ja, konnten da wirklich sehr viel verkaufen, weil wir für, ich glaube, 1,5 Wochen auf der Spiegel-Startseite auch gefeatured wurden mit unseren Masken. Also für uns war das eine sehr, sehr turbulente erste Jahreshälfte, um da mit den ganzen Sachen klarzukommen. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch jetzt enormen Rückenwind für die ganzen Projekte, die da in Zukunft anstehen, dass wir da mit viel, viel Selbstbewusstsein die auch umsetzen können, weil einfach ja so ein starker Boost irgendwie zu spüren war dieses Jahr.
Und ja, danke erstmal dafür. Ziemlich cool, auch dass ihr das mit den Masken so krass schnell umgesetzt habt, das ist natürlich enorm. Ich habe mal so ein paar Fragen. Wenn du sagst, unser E-Commerce, was umfasst das eigentlich? Weil ihr seid ja Hersteller, ihr beliefert, verkauft über Marktplätze?
Tatsächlich nicht. Wir haben uns bewusst dagegen entschieden bisher, ja.
Und ihr verkauft über Zalando und Co.?
Richtig, genau. Über den normalen Retail-Kanal dann quasi. Genau.
Ja, warum ich das frage, zählt das zu eurem E-Commerce mit dazu und betreibt ihr das alles aus eurem Team heraus oder ist es wirklich, wenn ihr über E-Commerce sprecht, nur für unsere Zuhörer, dass sie es einordnen können, dann euer eigener Online-Shop oder alle digitalen Channels von Partnern, die ihr mit unterstützt und betreut auf allen Ebenen? Mhm.
Nee, das sind bei uns tatsächlich separate Dinge, die schon abgestimmt sind. Das heißt, wir kontrollieren natürlich auch mit, insoweit wir das natürlich können, was passiert bei unseren großen Online-Partnern, Zalando, About You, sind die größten. Das ist eigentlich bei uns im Sales-Team aufgehangen. Und wenn ich von E-Commerce spreche, dann spreche ich wirklich von all dem, was wir Direct-to-Consumer machen, wo wir den direkten Kundenkontakt haben, ohne einen Zwischenhändler quasi.
Sehr cool, weil das ist auch für unsere Zuhörer, das ist halt wirklich enorm, wie viele Hersteller sich gar nicht damit beschäftigen. Und darum finde ich das gut, dass ihr das auch geteilt habt und der Sale auch das mit unterstützt, wie wenig sich darum kümmern, auch ihre Fachhandelspartner mit geilen Content und mit geilen Elementen zu unterstützen, dass die eigentlich die eigene Marke auch perfekt dann ausspielen können. Stationär betreibt man so viel Aufwand, da kommt man mit digitalen Point of Sale und so weiter, mit stationären Point of Sale und mit diesen ganzen allen Werbemitteln, aber online macht man das nicht. Also darum auch cool, dass ihr das aufgeteilt habt und dann trotzdem die Power dann ja im E-Commerce dann auch vollgeben könnt.
Tatsächlich haben wir auch, als die Geschäfte Anfang dieses Jahres schließen mussten, haben wir auch einzelne Händler tatsächlich unterstützt mit Know-how, wie man möglichst schnell irgendwie einen eigenen E-Commerce irgendwie auch aufzieht. Das gehört für uns dann auch irgendwie dazu, ein guter Partner unseren Händlern gegenüber zu sein. Unser Wissen, das wir da haben, irgendwie zu teilen und haben da so aus der Ferne ein bisschen mitgeholfen, dann auch zwei Shops irgendwie mit aufzubauen. Also das war auch sehr spannend. Für uns auch ein Riesenthema, was du gerade angesprochen hast, wie können wir unsere Händler überhaupt enablen, wirklich online erfolgreich zu sein, besonders auch die kleineren. Das ist ein Riesenthema für uns. Wie stellen wir Inhalte für die auch zur Verfügung? Ein ganz großes Ding, an dem es oft scheitert bei Kleinen auch, ist die Fotoproduktion. Ne? Also wir waren bisher gar nicht darauf ausgelegt, unseren Händlern irgendwie so Freistellerfotos oder so zur Verfügung zu stellen. Und das ist etwas, das sich auch in diesem Jahr verändert hat. Also wir sehen da definitiv den Bedarf, dass zu unserem Produkt nicht bloß das Ausliefern von Bekleidung gehört, sondern eben auch das Ausliefern von Daten und Stammdaten.
Ja, sehr cool. Ich hätte noch mal eine Frage zu dem ganzen Thema Masken. Also aber auch nur stellvertretend eigentlich. Also Corona, da merken wir bei Shopware ja auch, verändert ja alles. Ne? Also die Unternehmensprozesse werden irgendwie noch schneller und noch agiler, die Entscheidungswege werden kürzer. Und das habt ihr dann ja auch sehr, sehr schnell sozusagen super erfolgreich umgesetzt, ne? Bei diesem Beispiel Masken halt. Was würdest du sagen, was waren da die wichtigsten Learnings? Also habt ihr da auch als Organisation noch weitere Dinge optimiert? Wie hat das so im Zusammenspiel auch mit den Mitarbeitern geklappt? Ich weiß nicht, ob viele bei euch dann ins Homeoffice gewechselt sind. Kannst du dazu noch ein bisschen was erzählen?
Ja, klar. Also da hat sich sehr viel bei uns verändert. Wir haben auch eigentlich immer noch eine sehr starke ja, Unternehmenskultur, die darauf ausgelegt ist, auch anwesend zu sein. Das liegt daran, dass bei uns eben alles so ein bisschen um den Designprozess von der Bekleidung rumgebaut ist. Also das ist der Anfangspunkt und alles, was danach passiert, sind weitere Schritte daraus. Und um so einen Designprozess zu machen oder auch die Produktionskontrollen und so weiter, dazu muss man eigentlich anwesend sein an einem bestimmten Ort. Das heißt, wir haben nicht den Luxus, dass wir alle aus dem Homeoffice arbeiten können. Wir haben sehr viele Leute, die bei uns anwesend sein müssen, um ihren Job machen zu können. Ja? Also ein Design, ein Kreativteam über Slack und Zoom irgendwie organisiert zu bekommen und dann so eine Kollektion zu entwickeln, das ist, würde ich als fast unmöglich bezeichnen. Insofern war es eine Herausforderung, als wir plötzlich alle zu Hause sein mussten. Wir haben es allerdings wirklich ja sehr gut gemanagt. Wir haben auch sehr viel Learnings draus gezogen, die wir jetzt beibehalten haben. Wir haben ja sehr viel mehr Leute im Homeoffice. Inzwischen sehr viele Leute, die das eben auch können, also im Vertriebsbereich, aber auch so die ganzen Backoffice-Geschichten, wie im E-Commerce sowieso. Wir brauchen eigentlich ein Browserfenster und können arbeiten. Aber wir haben eben auch sehr viele Leute, bei denen das nicht der Fall ist. Ja, da gehört die Bekleidungstechnik dazu, da gehört das Designteam dazu, die darauf angewiesen sind, dass sie vor Ort sind.
Dann hatten wir ja gerade so ganz übergreifend das Thema Corona, also insbesondere ja mit dem Schwerpunkt dieses Jahr. Ne? Alle haben es irgendwie in den Knochen. Auf der anderen Seite hat es ja auch in vielen Branchen, das hast du ja auch selber gesagt, bei euch ja auch, natürlich schon einen gewaltigen Schub nochmal gegeben. Was glaubst du denn persönlich, ist das, was wir da beobachten, ein nachhaltiges Thema? Also nächstes Jahr sicherlich, aber sind diese E-Commerce-Zuwächse sozusagen, werden die sich fortsetzen oder glaubst du, dass das ein Stück weit sich auch wieder zurückentwickelt?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich gehe schon davon aus, dass ein nachhaltiger Trend ist auch, der sich nicht zwingend zurückentwickeln wird. Ich glaube auch, dass es sehr viele Leute gibt, die jetzt tatsächlich erstmalig sich mit E-Commerce oder mit Online-Handel auseinandergesetzt haben und dort Käufe getätigt haben. Ich glaube, wir bewegen uns alle irgendwie in so einer digitalen E-Commerce-Bubble, in der das vollkommen selbstverständlich ist. Aber wenn ich so unserem Customer Service mal zuhöre, was die teilweise erklären müssen, wie so ein Bestellprozess funktioniert, dann merkt man, dass es auch sehr viele Leute, die damit irgendwie noch gar keinen Kontakt haben und die das jetzt erstmalig gelernt haben. Und ich glaube schon, dass davon auch was hängen bleibt, dass nicht plötzlich nächstes Jahr alles wieder weg ist.
Ja, ich wollte nochmal einen Schritt zurückgehen, weil du gerade gesagt hast, dass euch das mit den Händlern sehr wichtig ist und dann die DTC, also Direct-to-Consumer-Strategie halt wichtig ist oder wie ihr damit umgeht. Das finde ich doch mehr als spannend, weil hier ist es ja tatsächlich so, ihr habt um die 400 Shops, in denen ihr verkauft, meine ich. Und wie geht ihr denn davor, um allen gerecht zu werden? Also ihr habt ja ganz klar eine eigene Strategie, ja. Ist das da nur der Listenpreis? Dürfen die anderen machen, was sie wollen? Wie unterstützt ihr euch da gegenseitig? Weil bei euch ist es ja klar, dass es so ist. Ne? Bei uns im Werkzeughandel, ich bin ja eben selber noch Händler und verkaufe selber Werkzeuge und Maschinen. Und da ist es eben so, dass die Hersteller eigentlich gar nicht so richtig wissen, was sie machen sollen und das eher so unter dem Deckmäntelchen irgendwie halten wollen. Das funktioniert aber eben nicht mehr. Bei euch ist es ja von Anfang an klar. Vielleicht kannst du da kurz was zu sagen, weil das finde ich mega spannend.
Die Frage ist, betrachtet man das Ganze als einen Verdrängungskampf? Also im Grunde, wenn wir was online verkaufen, heißt das, dass der stationäre Händler es nicht tut oder dass es Zalando nicht tut? Ich glaube gar nicht, dass das so sehr der Fall ist. Unsere Zahlen weisen eher darauf hin, dass wir dort ganz unterschiedliche Kunden haben. Online und auch unsere Händler in der Boutique. Das heißt, wir sollten uns da gar nicht so sehr als eine Konkurrenz sehen, sondern wir können koexistieren. Also für uns ist wichtig, dass dieser Kanal für uns stark ist, auch damit wir unseren Kunden gut kennen und am Schluss dadurch auch eine zielgenauere Kollektion machen, weil wir eher verstehen, was unser Kunde jetzt genau möchte. Und da einfach sehr viel verlässlichere Daten auch haben. Und auf der anderen Seite stehen wir zu unserem Händlernetzwerk, die wir soweit es gehen unterstützen, auch ja auch selbst digital zu verkaufen. Also das muss für mich kein Widerspruch sein. Das sind unterschiedliche Kunden. Ich glaube auch, dass jemand, der unsere Ware auf Zalando kauft, dass das auch andere Kunden sind. Und welche Preise die natürlich aufrufen bei Zalando oder der kleine Händler um die Ecke, der jetzt selbst anfängt mit einem kleinen Shop seine Ware zu verkaufen, das liegt natürlich vollkommen bei denen. Wir müssen allerdings sagen, dass wir da in einer relativ guten Position sind als Marke, die ja gar nicht so sehr jetzt einem ganz krassen Preiskampf unterliegt. Also wir können eigentlich online unsere Preise dann auch ganz gut halten, weil wir auch nicht so die ganz krassen Schnäppchenjäger als Kunden haben. Also das ist eigentlich ziemlich dankbar, würde ich sagen.
Ich wollte immer bei euch ein Schnäppchen machen als riesen Drycorn-Fan, kam noch nichts dazu. Also, ich habe mal eine Frage. Ich bin ja wirklich bekennender Drycorn-Fan. Ich hatte das ja auch im Vorgespräch gesagt, 90% oder 95% aller meiner Sakkos sind ja von Drycorn und das schon seit Jahren. Also da macht ihr echt eine gute Arbeit. Du bist der E-Commerce-Chef. Und ihr habt Marketing, was cooles Zeug macht, dann bist du im E-Commerce und ich lerne eigentlich immer so, auch aus allen Beiratspositionen, sehe ich immer dasselbe Problem. Das Marketing möchte immer, dass man die neuesten Sachen bewirbt oder eine gewisse Sparte bewirbt, die man gerade von der Marketing-Positionierung am besten bewirbt. Und das E-Commerce möchte am liebsten immer das, was sich online am besten verkauft, bewerben. Wie löst ihr diesen Zwiespalt, dass ja vielleicht was Sale-driven ist, manchmal was anderes ist, was Brand-driven ist?
Gewalt, ganz klar. Nein, Quatsch. Wir sprechen einfach sehr viel miteinander und versuchen eine Balance zu finden. Also das ist schon so, dass wir da sehr unterschiedliche Interessen haben. Natürlich, wir haben Marketing-Team, die da eher wirklich in Richtung Brand denken und so dieses ja gesamte Branding, Markenkommunikation, Imagepflege in den Fokus rücken. Und auf der anderen Seite haben wir uns, die halt eher ja sales-driven sind. Wir wollen da eher auf die gut verkäuflichen Sachen gehen. Das ist definitiv ein Konflikt. Man muss die Kanäle ganz klar irgendwie aufteilen und miteinander sprechen. Aber insgesamt würde ich sagen, läuft das bei uns da wirklich sehr harmonisch, weil auch das Marketing-Team bei uns sieht, dass die Social-Media-Kanäle zum Beispiel auch einen Conversion-Anteil haben können, auch Werbeplattformen sind, die zum Verkaufen dienen. Ich habe da ganz andere Unternehmen gesehen, in denen diese Konflikte sehr viel offener ausgetragen wurden oder wo das sehr viel mehr ein Problem war als bei uns. Also das Wir können da eigentlich sehr gut miteinander, würde ich sagen.
Und wo du gerade Social Media sagst, da werden wir ja alle ganz hellhörig. Gerade bei so einer Marke wie Drycorn kann ich mir das ja mega geil vorstellen, was man da so alles machen kann. Also was nutzt ihr da? Habt ihr da Influencer oder habt ihr da, was macht ihr bei Insta? Wie stellt ihr euch da auf?
Tatsächlich sind wir was Marketingbudgets angeht, Brandingbudgets und so weiter, da sind wir sehr vorsichtig, auch traditionell als Unternehmen, weil wir von Anfang an eigentlich war unser Leitspruch immer, ja, unser Marketing ist das Produkt. Wir haben sehr gute Produkte, die sprechen und leben so ein bisschen auch davon, dass man uns weiterempfiehlt. Haben da gar nie die richtig großen Budgets gehabt für Out-of-Home-Kampagnen oder TV-Werbung. Wir haben das eigentlich nie gebraucht, um an den Punkt zu kommen, wo wir jetzt sind. Von daher ist das gar nicht so ein enormer Fokus bei uns. Wir machen natürlich was auf Social Media, machen auch immer mehr, aber es ist nicht so, dass wir jetzt da riesige Budgets reinkippen in das Marketing tatsächlich, sondern versuchen da eher organisch weiterzukommen. Das könnte man natürlich aggressiver machen, dann hätten wir auch sicher deutlich mehr Follower. Aber da ist uns das Organische dann tatsächlich lieber und lieber geben wir da mehr Fokus auf das Produkt, als dass wir jetzt unglaubliche Summen ausgeben dafür, dass ein Influencer unsere Klamotten hochhält und irgendwelche Rabattcodes anpreist. Also das ist eigentlich was, wo wir uns sehr zurückhaltend bewegen, weil wir es auch glauben, dass wir da als Marke auf dieses laute, aggressive Instagram-Marketing eigentlich gar nicht passt.
Ja, was dann so ein bisschen anschließt als Frage aus einer etwas anderen Richtung, also rund um Social-Media-Kanäle, ja, geht es ja auch immer stärker um den Kundenzugang, ne? Also Richtung Social Shopping. Oftmals, oder in der Zukunft zumindest, wird es oft der Fall sein, dass eben der zukünftige Drycorn-Kunde vielleicht tatsächlich gar nicht über eine klassische, weiß ich nicht, Produktsuche oder über irgendeinen anderen Touchpoint zu euch kommt, sondern tatsächlich vielleicht über Social Media auch auf euch aufmerksam wird als Marke. Experimentiert ihr da in dem Umfeld viel? Also jetzt gar nicht im Sinne von, ihr kauft Influencer oder so, sondern technisch. Also dass ihr schaut, gibt es da irgendwie Verkaufskanäle, die wir andocken können? Gibt es da irgendwelche auch neue Strategien, um Kunden zu gewinnen, Kunden zu erschließen? Kannst du dazu was sagen?
Klar, auf alle Fälle. Also das ist definitiv ein Thema für uns. Das steht ja auch so in Deutschland gerade in den Startlöchern, wenn es darum geht, ja, direkt innerhalb von Instagram beispielsweise einen Checkout zu machen, tatsächlich dort einen Kaufprozess abzuschließen. Das ist definitiv ein Thema für uns. Was jetzt ja schon möglich ist, ist die ganzen Produktfeeds quasi innerhalb von Instagram einzubinden und dort quasi seinen Shop zu bauen, der dann wiederum auf die eigene Webseite verlinkt. Also das ist ein Thema für uns, das ist auch ein großer Traffic-Bringer für uns und der steigt auch dieser Kanal an Traffic. Also das ist definitiv ein Thema. Ein anderes Thema, das wir uns anschauen, das glaube ich sehr interessant ist, ist das ganze Live-Video-Shopping-Thema, wo es wirklich darum geht, einen Livestream zu haben, dort Produkte zu präsentieren, persönlich zu erklären.
Cool.
Ja, im Grunde ist es für dieses Comeback des Teleshoppings, ja. Es ist eigentlich nichts anderes. Aber da gibt es tatsächlich sehr gute Beispiele, wie man das gut und auch on-brand noch machen kann, dass das gut funktioniert. Da sind wir gerade ein bisschen am Abwägen, was da die richtige Strategie für uns ist, aber das wollen wir eigentlich ja definitiv Anfang nächsten Jahres ausprobieren, wie so ein Live-Shopping-Event quasi für uns funktionieren kann online.
Ja, sehr spannend, cool.
Wir haben das ja gemacht in der ersten Corona-Welle und haben einfach Test, Learn, Build Bigger-mäßig kein Konzept geschrieben, sondern sind einfach gemeinsam mit NeoVote, das ist eine coole Agentur aus Dortmund, die sich auf Events, Online-Events auch spezialisiert haben, die haben wir dazugeholt, die haben uns geholfen, das dann cool umzusetzen. Und wir hatten quasi jeder, also von 10 Kunden im Durchschnitt, hat jeder siebte gekauft bei diesen Digital-Themen. Und das ist wirklich, wirklich fett, was man damit bewegen kann und wie gut das ankommt. Aber du hast recht, damals war Home-Shopping, hat man sich lächerlich gemacht, aber jetzt das lacht ja auch an den Produkten dann eher und der Art und Weise Produktpräsentation. Und was ich ja immer merke, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, dass ich erstaunlicherweise die ganze Inspiration, das merke ich auch in meinem eigenen Konsumentenverhalten, sich immer mehr Richtung Social verschiebt und ich dann, wenn ich dann gezielt kaufen möchte, ich dann eigentlich nur noch mehr den Online-Shop nutze. Und wenn man das mal so, muss der dann auch mit Cross-Selling perfekt funktionieren, der muss die Produkte auch super inszenieren, das darf dann nicht jetzt vergessen werden, ganz im Gegenteil. Und der muss Alternativprodukte zeigen und so weiter, aber dass wir merken, über Google klassisch, kriegen wir die Performance gar nicht mehr so gut ausgesteuert, weil viele auf dieselben Artikel, ich habe gerade mal Drycorn eingegeben, wie viele ja auch alleine eure Ads dann auf Google schalten. Du kämpfst ja um dasselbe Keyword. Wie macht ihr das? Sagt ihr auch, wenn ich mal auf zukünftige Frequenz, wo kriege ich sie her jetzt? Da hat man eigentlich immer nur Kundenbindung, Google oder Social, oder was sind da eure wichtigsten Kanäle, um in den Online-Shop die Kunden zu lotsen?
Ja, und da ist ja super viel Potenzial auch einfach, ne? Was brach liegt aus meiner Perspektive. Also gerade über solche Instrumente, da ist einfach so viel Musik noch drin, sag ich mal, in den nächsten Jahren. Das ist Wahnsinn.
Ich glaube auch, dass diese Live-Events wirklich ein großes Ding sein können. Ich glaube auch, dass Social Media als Startplattform irgendwie für solche für Inspirationen.
Ich fände es ja auch mal geil, so ein Video-Shopping, ne, mit meinen Werkzeugen. Dann nehme ich so einen Hammer und dann trümmere ich irgendwas kaputt und zeige.
Ja.
Das Problem ist, ich habe halt nichts, was sexy ist irgendwie, ne? Also eine Drycon-Hose finde ich schon ein bisschen schöner als so mein Gabelringschlüssel, ja? Chrom-Vanadium-Stahl.
Ja, ne? Komm, aber für Handwerker, so eine geile Hammer-Session ist doch schon sexy.
Ich weiß nicht, also ich finde, ich muss...
Oder eine geile Motorsägen-Session.
Ja, klar. Oh, scheiße, Mann, das ist geil. Ich denke da nochmal drüber nach, Jungs. Ihr bringt mich da gerade auf Ideen. Kann ich auch diese weiße Maske dann anziehen? Ich meine, ich habe jetzt aktuell, gucke ich ja wieder Ash, ne? Ash versus Evil Dead. Naja, egal, führt jetzt zu weit. Aber der hat halt auch diese Kettensäge. Ich glaube, das wäre schon cool, ne? So, ist dir eigentlich... Ja,
meld dich, wenn du Statisten brauchst.
Ja.
Oder Opfer.
Ja. So, aber lass uns mal weiter über Performance reden, weil das doch echt spannend ist, wie man das Performance-Problem eigentlich gelöst bekommt, ne? Weil ich sehe schon, Kunden über Google zu gewinnen, klassisch, dass es fast unbezahlbar wird.
Kann ich bestätigen, deshalb sind wir da auch hauptsächlich im Brand-Bereich unterwegs, also greifen quasi den Brand-Traffic ab, so gut es geht. Aber klar, dort werden auch die CPCs teurer und wir zahlen am Schluss immer mehr für den Kundenzugang. Und die Frage ist natürlich, was sind da die besten direkten Kanäle, die wir selbst kontrollieren? Und da ist nach wie vor auch der E-Mail-Kanal wahnsinnig wichtig. Im Grunde sehr altmodisch, aber doch der günstigste Kanal eigentlich, um seine Stammkunden anzugehen. Also das ist definitiv ein wichtiger Kanal für uns, den wir auch stark ausbauen, gerade viel investieren in auch automatisierte Strecken, um dort einfach ja möglichst gut unsere Kunden abzuholen. Also das ist definitiv der günstigste Weg, seine Kunden zu reaktivieren, zu kontaktieren. Alle anderen Kanäle schaltet man sich ja immer irgendjemand dazwischen, ob das jetzt ein Google oder ein Facebook ist. Dieser direkte Zugang ist schon echt Gold wert.
Interessant, dass du das sagst, Corbinian. Ich habe dieses Jahr selber so darüber nachgedacht. Ne? Ich bin ja absoluter Marktplatz-Freak. Ne? Immer Marktplätze, Marktplätze, Marktplätze. Da habe ich auch gleich noch eine Frage an dich. Aber ich habe halt dieses Jahr gesagt, okay, aber da hänge ich ja auch letztendlich wieder irgendwo an so einem Nippel dran. Ne? Das kann ja auch nicht sein. Ne? Also, was machst du? Micha, du hast so viele Kunden über die Jahre gewonnen. Ne? Und auch die E-Mail-Adressen, die ja halt Gold wert sind. Und du sprichst es ja gerade an. Und dann habe ich auch mit meiner Agentur der Tree Action gesprochen und gesagt, Mensch, komm, wir machen da jetzt mal was. Und ich muss ganz ehrlich sagen, die ersten Versuche, die gefallen mir. Da kommt ja richtig Kohle rein. Und ich muss an niemanden was bezahlen, ja? Und ich habe die Adressen ja, ich habe die Kunden ja, die ja bei mir kaufen und auch größtenteils zufrieden waren. Also das sehe ich genauso wie du, aber da komischerweise spricht da eigentlich kaum einer drüber, über E-Mail-Marketing.
Das ist nicht hip genug, keine Ahnung. Also ja, eigentlich ist das ja total offensichtlich.
Ja, aber Corbinian hat es ja gerade gesagt, es ist wirklich cool, da kann man was draus machen. Ne?
Ja, das ist so. Mit E-Mail-Marketing, ich meine, das kriegen wir auch immer zurückgespiegelt, so aus der Shopware-Community, das ist nach wie vor ein super wichtiges, ist ja auch logisch, super wichtiges Instrument zur Kundenbindung, Kundenreaktivierung, wo man eigentlich immer nur besser werden kann.
Ja, gut, ich wollte noch ganz kurz auf das nächste Thema überleiten. Er hat es gerade ganz am Anfang irgendwann gesagt, also ihr verkauft ja nichts bei Amazon und ihr habt euch bewusst dagegen entschieden. Da werde ich natürlich sehr hellhörig als Marktplatzexperte und sage, warum eigentlich?
Sehr gute Frage. Wir haben dann lange drüber nachgedacht. Es ist auch keine endgültige Entscheidung, dass wir jetzt sagen, wir sind prinzipiell nicht bereit, auf Marktplätze zu gehen. Wir können bestimmte schon im Vorhinein ausschließen. Da gehört ein Amazon dazu, weil es ja einfach im Fashion-Bereich dort nicht der richtige Marktplatz ist. Das ist nicht die richtige Umgebung auch für die Marke. Ich glaube auch, dass die Kunden uns dort gar nicht erwarten würden. Das ist eine der Kategorien, in denen Zalando dann relativ schwach ist. dafür gibt es dann halt Mitbewerber wie Zalando, die dort enorme Marktmacht haben. Ich mag es nicht auf ewig ausschließen, aber für uns war das Vorgehen im Wesentlichen natürlich, wenn wir erfolgreich mit denen im Wholesale zusammenarbeiten können, dann müssen wir nicht diesen Marktplatzschritt gehen. Für uns war es wichtiger, das Wholesale-Business mit denen zu stärken und da erfolgreich zu sein, als jetzt auf die Marktplätze zu gehen und dort ja selbst auch ins Warenrisiko. Also das mag keine endgültige Entscheidung sein, aber bisher haben wir uns dagegen entschieden.
Okay, aber sonst noch ganz kurz, irgendeinen anderen Marktplatz? Also habt ihr überhaupt einen Marktplatz angeschlossen? Gar keinen, ne? Außer jetzt Zalando halt, ne?
Nee, also wir haben wirklich bisher gar keinen Marktplatz geschafft.
Okay, alles klar, danke.
Das Einzige, was wir machen, das fällt mir gerade noch ein, ist Connected Retail. Wir haben eigene Stores in Berlin. Über die machen wir quasi Business mit Zalando, steuern unsere Ware dort ein. Das haben wir auch schon relativ lang gemacht, aber das ist so auf ganz kleiner Flamme quasi das Marktplatzgeschäft, das wir machen.
Schickt ihr auch die Retouren dahin?
Ja, richtig. Das ist ein ganz schöner Logistik-Hub geworden.
Cool. Ich habe mal eine Frage. Ich muss nur eine zwischenschalten. Stefan, ich weiß, dass ich wollte dir nicht ins Wort fallen, Entschuldigung. Aber das ist ja
krass. Es sei dir verziehen.
Ich habe heute ja die Mitteilung bekommen, dass in ersten Umfragen als Initiator von Händler helfen Händlern, ich heute die Mitteilung bekommen, dass jeder, also 60% aller klassischen stationären Händler Angst davor haben, spätestens im Frühjahr pleite zu sein. Das würde ja auch einen Großteil der Textilhändler betreffen, weil das sind ja die klassischen stationären. Nehmen wir mal die Ketten raus. Das wäre natürlich auch wirklich krass, weil dieser Shift Richtung Online, und ich meine, heute lebt ihr auch davon, dass eure Klamotten halt vielleicht auch entdeckt werden auf der Fläche und Co., ne? Oder?
Ich würde sagen, dass das so Bekanntheit daherkommt, ja.
Fahrt ihr dann noch krasser wieder hoch online oder was sind eure Strategien diesbezüglich?
Jetzt zum Ersten haben wir von Anfang an versucht, in dieser Situation sehr fair zu unseren Händlern zu sein. Das heißt, denen auch entgegenzukommen, wenn ihre Läden geschlossen sind und sie keine Ware wollen, die sie vor einem halben Jahr bestellt haben, dann zwingen wir denen da nicht alles an Ware auf. Verhandeln mit denen quasi, wie wir vorgehen können. Da gibt es andere Händler, die da sehr viel rigoroser vorgegangen sind. Haben also, ich würde sagen, sehr viel Goodwill so auf der Händlerseite. Das hilft uns natürlich, eine gute Beziehung zu denen zu behalten. Aber hilft uns natürlich nicht, wenn sie trotzdem pleite gehen. Wie viele das tatsächlich sein werden, wie viele dort im Frühjahr den Laden dicht machen müssen, glaube ich, weiß keiner. Ich weiß tatsächlich, dass die Kunden, die mit denen wir zusammenarbeiten, natürlich teilweise Probleme haben, aber wie bisher nicht besonders darunter gelitten haben. Also das spricht für unser Krisenmanagement in dem Bereich und wie wir mit unseren Händlern umgegangen sind, dass das Budget, die Händler dann ja dennoch haben, eher zu uns gewandert sind als zu manchen anderen. Und das ist, glaube ich, einfach von unserer Seite ein sehr fairer, partnerschaftlicher Umgang, den wir da haben. Wir müssen gucken, wie sich das weiterentwickelt. Für uns wird es online definitiv weiter bergauf gehen. Wir haben da sehr viel mehr Ware eingeplant, sehr viel mehr Verfügbarkeit eingeplant, weil also dieses Jahr das große Problem für uns war. Wenn es tatsächlich zu einer großen Pleitewelle kommt, wird es definitiv schwierig, online dort alles zu kompensieren. Unsere Zahlen in dem Bereich sehen eigentlich sehr gut aus und hoffen wir mal, dass es wirklich bei den Händlern auch nächstes Jahr gut weitergeht und dass diese prophezeiten Pleitewellen nicht so krass um sich greifen. Das wäre am Schluss, glaube ich, nicht nur ein Problem für uns, es wäre ein Problem für sehr viele, für die Innenstädte.
Ja, absolut.
Wäre das eine absolute Katastrophe, ja.
Ich hätte noch mal eine Frage aus einer ganz anderen Perspektive. Wir haben ja auch im Intro kurz über das Thema Technologie gesprochen. Was glaubst du denn, was sind so die nächsten technologischen Trends, Innovationen, wo ihr vielleicht auch heute schon drüber nachdenkt, was ihr bei euch vielleicht in der Schublade liegen habt oder wo ihr auf jeden Fall irgendwo gerade dran seid? Kannst du dazu was sagen? Mhm.
Enorm wichtig für uns das Thema Produktinformation, Service und auch die Automatisierung davon. Das heißt, wir müssen die Produktinformationen, die wir haben, super in den Shop bekommen und dort wirklich auch so präsentieren, dass der Kunde eine optimale Beratung hat. Das ist ein USP, den wir hervorarbeiten können als ein Brandshop. Das ist etwas, das kann ein Multi-Brand-Shop wie Zalando oder About You vielleicht nicht so gut. Ist also ein enorm wichtiges Thema für uns. Customer Service selbst in die Hand nehmen und dort uns weiter ausbauen. Dazu gehört natürlich für uns ein PIM-System, das diese ganzen Informationen managt. Das ist enorm wichtig für uns, um alle Daten glatt zu ziehen und sie auch in die jeweiligen Kanäle zu bringen. Also wir hatten ja gerade über Marktplätze gesprochen. Auch wenn wir die noch nicht als Teil als Teil unserer Strategie haben, bereit sollten wir auf alle Fälle sein, die auch zu bedienen. Dazu gehört für uns, dass die Informationen alle aufbereitet sind, alle an einer Stelle sind. Dann werden sich definitiv die Touchpoints für den Kunden, über die er bei uns kauft, diversifizieren. Wir haben über Live-Shopping gesprochen, wir haben über Social Media gesprochen. Was da in den nächsten Jahren noch an Kanälen und Endpunkten dazukommt, können wir noch gar nicht sagen. Auch ein Grund, warum wir jetzt auf eine komplett neue Shop-Plattform gehen mit Shopware 6.
Freut mich persönlich sehr.
Auch ein Shop, mit dem wir tatsächlich morgen oder übermorgen live gehen werden.
Ach geil, cool.
Unmittelbar bevor. Genau, also da freuen wir uns auch schon sehr drauf.
Geil.
Ja, aber da werden definitiv mehr Endpunkte dazukommen, die man flexibel schnell erweitern muss. Da gehört Conversational Commerce mit dazu, dass das eher über einen Chat stattfindet, gar nicht mehr unbedingt eben in einem klassischen Frontend stattfinden muss. Also da wird einiges passieren in den nächsten Jahren. Wir haben da ein paar jetzt eben Grundsteine geschaffen, indem wir einerseits ein PIM-System, andererseits Shopware 6 haben, die so eine gute Basis bilden, um quasi in zukünftige Verkaufskanäle zu gehen. Ob es jetzt ein Marktplatz ist, ob es jetzt eine Live-Shopping-Plattform ist oder irgendwas Conversational-Commerce-basiertes und so weiter. Also da sehen wir enorme Potenziale auf alle Fälle und müssen in Zukunft sehr flexibel reagieren können, schnell reagieren können. Und dafür die Basis zu schaffen, ist super wichtig. Dieses Jahr, Corona, hat es, glaube ich, gezeigt für uns, dass wenn wir schnell agieren, wenn wir die richtige technische Basis haben und die richtige Struktur dazu und alle Unternehmen so an einem Strang ziehen, dann kann das funktionieren, dann kann man auch sehr schnell Dinge auf die Beine stellen, schneller als man vielleicht geglaubt hätte. Und das ist ein ganz wichtiges Learning eigentlich aus diesem Jahr.
Ja, absolut. Also super spannender Input. Vielen, vielen Dank.
Okay, dann hätte ich noch eine Mini-Sache. Das würde mich jetzt noch gerade interessieren. Ich schätze euch mal als Unternehmen ein, das sehr auch nachhaltig denkt. Hoffe ich auch. Passt auch irgendwie zu euch. Ist es so? Und wenn ja, nur ein Beispiel. Das würde mich jetzt so interessieren. Wo kauft ihr eure Stoffe? Ist das jetzt ein Geheimnis oder darfst du das sagen?
Darf ich ganz transparent sagen, wo das herkommt? Zum einen ist es ein enorm wichtiger Punkt für uns. Wir haben da in der Vergangenheit auch schon immer sehr viel getan und wenig kommuniziert eigentlich. Wir sind da gerade dabei, sehr viel offener und aggressiver zu kommunizieren, eigentlich was wir uns selbst als Ziele setzen. Über ja eben im Landingpages, und wir wollen wirklich zu jedem Produkt auch ganz individuell sagen, was das für Besonderheiten hat, welche Zertifikate dieses Produkt hat und welche Schritte wir quasi unternommen haben, um dieses Produkt möglichst nachhaltig zu machen. Wir sourcen unsere Stoffe zum allergrößten Teil in Europa und produzieren auch einen sehr großen Anteil in Europa. Selbstverständlich nicht alles. Wir haben dann natürlich ein globales Netz, aber der allergrößte Teil findet bei uns tatsächlich in Europa statt. Und das ist auch was, worauf wir relativ stolz sind, dass wir da ja langfristige Partnerschaften haben, mit denen wir schon ja wirklich sehr, sehr lange arbeiten. Aber größter Teil Europa für Stoffe und Produktion.
Ja, prima. Dann würde ich mal sagen, lassen wir dich natürlich nicht gehen, bevor ich erstmal mich bedankt habe bei meinen zwei Mitstreitern, ne, dem charmanten Stefan Hamann und dem untriebigen Markus Diekmann, der das sicher als Kompliment nimmt. Und natürlich auch bei dir. Was hast du noch uns zu sagen, ganz am Ende? Irgendwas, was du uns noch mitgeben willst, um Zuhörern? Vielleicht zwei, drei knackige Sätze. Woran glaubt ihr? Wie geht's weiter? Irgendwas.
Ich glaube, wenn uns dieses Jahr so eins gelernt hat, dann mit Teamwork kann man sehr viel schaffen. Neugierig muss man bleiben und dann schafft man auch die größten Herausforderungen. Das sind, glaube ich, so zwei Learnings aus diesem Jahr.
Okay, dann Dankeschön.
Vielen, vielen Dank.
Mega.
Ciao, Jungs.
Danke.
Ciao.